Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Blick nach vorne und zurück. Wie geht es Hamburgs Theatern? Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des Culture Clubs. Während die einen Bühnen in den Startlöchern für die kommende Spielzeit stehen und pausieren, startet auf Kampnagel gerade das internationale Sommerfestival. Zeit, Bilanz zu ziehen und zu schauen, wie es Hamburgs Bühnen derzeit so geht, welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen und wie sie auf die kommende Zeit schauen. Hierzu spreche ich heute mit Regisseur, Schauspieler und Besitzer des Schmidt-Theaters, Schmidts Tivoli und Schmidtchen am Spielbudenplatz und noch viel mehr, Conny Littmann, der Intendantin des Opernlofts Inken Rahat und dem künstlerischen Leiter des Internationalen Sommerfestivals auf Kampnagel, Andrasch Siebold. Praktischerweise, der Weg für Conny Littmann ist sehr kurz gewesen, sitzen wir im Schmidt-Theater auf St. Pauli, auf dieser wunderbaren Bühne des Stückes Oberaffengeil. Und Oberaffengeil ist mein Stichwort für den ersten Gast, das ist Conny Littmann. Du bist in Münster geboren, du bist Theatermacher, Schauspieler, Regisseur und LGBTQ-Aktivist. Du warst außerdem Vereinspräsident des FC St. Pauli. Am 8.8.1988 hast du das Schmidt-Theater auf der Reeperbahn eröffnet. 1991 kam das Schmidts-Tivoli dazu und 2015 das Schmidtchen. Oberaffengeil, Conny. Das ist das Stück, was jetzt hier eigentlich abends, wir sind tagsüber hier auf der Bühne ist. Was ist denn für dich Oberaffengeil? Also es muss jetzt nicht zwingend was mit dem Stück zu tun haben. Ist die Hamburger Kulturlandschaft auch Oberaffengeil?
Also Hamburg ist Oberaffengeil. Hamburg ist die schönste Stadt in Deutschland. Viel Wasser, viel Grün und ich liebe Hamburg und natürlich insbesondere St. Pauli. Also da trifft das zu auf das von dir erwähnte Stück ohnehin, aber ich lebe hier gerne 6 Monate im Jahr und die anderen 6 Monate in Brasilien.
Es ist ja so, dass man vor der Musik der 80er und 90er im Nachgang ja doch immer in Deckung gegangen ist, eine ganze Zeit lang. Das war dann irgendwie auch uncool. Alles, was mit den 80ern zu tun hatte, war dann irgendwie bedenklich. Die komischen Klamotten, Neue Deutsche Welle. Jetzt hat das so eine Renaissance bekommen und ihr seid quasi mit der Welle mitgefahren mit Oberaffengeil, weil da gibt's dann nochmal die ganzen Geschichten der Neuen Deutschen Welle, Schlager und so weiter aus den 80ern und 90ern.
Ja, aber auch viele englische Gruppen. Mhm. Also Take That zum Beispiel ist ja auch 80er Jahre und also Boy Groups überhaupt. Und es ist eine Mischung aus englischen und deutschen Titeln. Ja. Und das Erstaunliche ist, das Publikum ist ja, ich würde mal sagen, im Schnitt mindestens 50, wenn nicht sogar älter. Die singen alles mit.
Naja, die Sachen von früher behält man. Das, was man letzte Woche irgendwie gelesen hat, vergisst man. Das ist im Grunde wahrscheinlich so ein bisschen ein Kennzeichen des Alters.
Ja, wir sind also sehr überrascht davon.
Und aber seit wann ist dieses Stück in Planung gewesen? Weil es wirkt ja wirklich so, als wenn ihr so komplett, jetzt die Fußball-EM ist ein paar Wochen zu Ende, da ist auf einmal Major Tom total populär geworden und noch viele andere Stücke. Mhm. Als hättet ihr es euch erst vor 5 Wochen überlegt.
Ja, und wir haben es uns 2 Jahre lang überlegt und sind selber überrascht gewesen davon, wie angesagt diese Musik ist. Mhm. Wir haben gar nicht damit spekuliert, aber wir dachten, nachdem wir ja nun schon die 50er, die 60er, die 70er Jahre musikalisch hier auf der Bühne verarbeitet haben, auch szenisch natürlich, ja, machen wir uns mal in die 80er und 90er ran. Und dieser Plan existiert lange, bevor es wirklich so angesagt war bei einem breiten Publikum. Und das freut uns. Und ich glaube, wir leben viele, viele Monate, wenn nicht sogar Jahre mit diesem Stück.
Angesagt ist auch das Opernloft in Hamburg. Und Inken Rahat steht dem mit vor. Du bist in Hamburg geboren, hast hier und in New York Operngesang studiert und 2005 dein Diplom Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg abgeschlossen. Seit 2007 führst du auch Regie und möchtest Oper weiterentwickeln und für viele Menschen zugänglich machen. Du bist Intendantin des Hamburger Opernlofts, das vergangenes Jahr seinen 20. Geburtstag gefeiert hat. Ihr seid ja quasi auch auf eine sehr populäre Sache draufgesprungen, nämlich Fußball. Ihr habt zur EM eine Fußballoper auf die Beine gestellt. Worum ging es dabei?
Ja, also es geht um Fußball, was wir darstellen über Oper, aber auch bis ins Musical und in manche Schlager hinein. Wir machen da eigentlich einen tollen, schönen Abend für Operneinsteiger, aber auch Opernfortgeschrittene. Also jeder ist herzlich willkommen und kann, ja, wie man so schön sagt, niedrigschwellig, glaube ich, auch Hochkultur erleben. Und ja, gepaart mit unserer Bombenlocation direkt an der Elbe ist das einfach ein netter Abend, ja.
Wir kommen zu Andrasch Siebold. Der versteht es auch, nette Abende zu gestalten, vor allen Dingen Sommerabende. Du bist in Zürich geboren, an der HU Berlin hast du Kulturwissenschaft und Philosophie studiert, du bist Dramaturg und Kurator. Seit 2013 bist du die künstlerische Leitung des Internationalen Sommerfestivals in Hamburg. Davor warst du dort bereits als Chefdramaturg tätig und hast als Dramaturg außerdem am Theater Basel und der Staatsoper Unter den Linden in Berlin gearbeitet. Es ist Sommer. Zeit, da denkt man immer eher, alle fahren an den Strand, gehen ins Freibad, essen Pinocchio-Eis oder trinken Schirmchen-Cocktails. Da legst du erst richtig los. Also es gibt ja auch Theaterferien, einige Theater haben dann ganz zu oder Ersatzprogramm, aber für euch ist das ein bisschen der Höhepunkt, nämlich das Internationale Sommerfestival. Das geht noch bis zum 25. August, ist gerade gestartet. Erzähl mal, was denn so die besonderen Herausforderungen sind, gerade bei 30 Grad Tagestemperatur, die Leute dann in eure wunderbaren Hallen zu locken.
Also es hat sich tatsächlich ein bisschen geändert, weil die Leute inzwischen in Hamburg, jedenfalls viele, die ich kenne, ihren Urlaub so planen, dass sie im August eher in Hamburg sind. Es gibt wirklich viele, die im Juli jetzt eher wegfahren oder so und gucken, dass sie das als festen Termin mit einplanen. Das zeigt sich auch an den Ticketverkäufen, kann man wirklich sagen. Wir haben immer eine sehr starke Auslastung bei 95% jetzt gehabt, haben dieses Jahr zum Beispiel 2000 Tickets mehr als letztes Jahr schon verkauft, also vor dem Festival 2 Wochen. Das heißt, es gibt irgendwie so ein Bedürfnis der Menschen, im August ins Theater zu gehen und vor allem nicht nur ins Theater zu gehen, sondern an diesen sehr doch besonderen Ort Kampnagel. Mit Corny haben wir schon darüber gesprochen. Der hat ja damals den Grundstein gelegt. Hier gibt es noch viel Gesprächsstoff heute. Aber dieser Ort wird transformiert jeden Sommer zum großen Festivalgelände mit einem großen Park draußen. Wir haben jeden Abend kostenlose Lesungen, Konzerte. Also ganz viel für Menschen, die auch einfach hinkommen und noch nicht so genau wissen, was sie sich von dem Programm angucken sollen. Denn das Programm zugegebenermaßen ist schon anspruchsvoll. Es sind alles neue Titel, alles viele Uraufführungen. Wir haben eröffnet mit Lucinda Childs, die mit 84 Jahren 4 Uraufführungen auf die Bühne gestellt hat mit Originalkompositionen von Philip Glass, Hildur Guðnadóttir und so. Also das ist so ein bisschen das Level, mit dem wir gestartet sind. Und jetzt geht's 2 Wochen weiter mit vielen Produktionen, die zum Teil herausfordernd sind, die aber auch oft viel Spaß machen und die auch ein bisschen was für Corny Littmann sind. Denn was bei ihm hier Oberaffen geil ist, die Produktion, in der wir jetzt gerade sitzen, ist bei uns dann in der 3. Woche eine Uraufführung von Cal Abraham, dem ganz tollen New Yorker Choreograf, der auch so für Royal Ballet London und so choreografiert, aber eigentlich auch so eine Hip-Hop-Vergangenheit hat. Und was bei uns macht? Natürlich einen Abend zu Musik aus den 80er Jahren.
Ach, toll.
Ja, und das ist aber auch so ein bisschen ein Rückgriff auf sein eigenes kulturelles Gedächtnis, nämlich auf die Songs, die er gehört hat, als er im Schulbus in Philadelphia gefahren ist. Und diese Playlist ins Kassett, so heißt der Abend auch, als Kassette, die man sich damals zusammengestellt hat, die spielt er jetzt nochmal ab und findet eigentlich eine ganz tolle Bewegungssprache, so ein Blick aus heute auf diese Zeit damals, der aber nicht nostalgisch ist, sondern auch nochmal zeigt, was Musik eigentlich ausmacht, wie Musik uns prägt und wie Musik auch so im kulturellen Gedächtnis überall hervorkommt. Das wird wahrscheinlich auch so sein wie bei Corny hier, dass alle dann so ein bisschen mitsingen oder mitwippen in den Sitz.
Herrlich.
Darf ich mal ein ergänzen? Ich finde, dieses internationale Sommertheaterfestival, was ja eine lange Tradition hat auch. Wir haben Anfang der 80er Jahre in ganz bescheidenem Maße damit angefangen. Heute ist es ein riesengroßes Festival, ist wirklich eine Zierde für die Hamburger Kulturlandschaft. Es gibt kein anderes Ereignis in Hamburg als dieses, wo so viele internationale, innovative Gruppen nach Hamburg kommen, wie das Kampnagel Sommerfestival. Und ich finde, das hat eine sehr beeindruckende Entwicklung genommen in den letzten Jahren und unbedingt. Also ich hoffe, dass nicht nur die Hamburgerinnen und Hamburger dahin kommen, sondern dass viele von auswärts auch hinkommen, weil das lohnt einen Hamburg-Besuch.
Oh Conny, also jetzt bin ich so gerührt.
Das können wir direkt als Werbespot können
das
wir das übernehmen.
Nicht rausschneiden.
Nein,
das dürft ihr nicht rausschneiden.
Das lassen wir drin,
das müssen
natürlich.
Wir, das muss ich dir abkaufen, das können wir drucken.
Ja.
Also das freut mich.
Ich weiß gar nicht, habt ihr auf Kampnagel so, man kann ja in anderen Theatern teilweise so Namensplätze kaufen. Ich finde, Conny sollte da mal so einen eigenen Stuhl bekommen.
Nee, danke.
Das will er, glaube ich, nicht.
Nein.
Aber gehst du noch regelmäßig zum Sommerfestival oder ist dir
wenn
ähnlich wie bei
bin.
Mir nur der Weingarten draußen bekannt?
Nein, wenn ich da bin.
Ich war letztes, in Brasilien ist.
Ich war letztes Jahr in einer ganz bemerkenswerten Produktion. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Du warst es, was
gar, war. Ich war wahrscheinlich auch
ja.
da.
Und im Prinzip gehe ich gerne hin, aber tatsächlich Mitte August bis Mitte September bin ich in fernen Ländern.
Ja, schön.
Aber Inken. Es gibt immer wieder, es gibt, das muss man dazu sagen, es gibt auch immer wieder Überschneidungen. Zum Beispiel, wer hängt draußen hier seit Jahren an der Wand? Andy Sprinkle.
Ja.
Unsere Freundin Andy Sprinkle, die auch vor ein paar Jahren da war. Mit, also man sieht Cornys Kopf, glaube ich, zwischen ihren Brüsten draußen.
Andy's Tits on your head heißt es.
Genau.
Ja.
Ja.
Und Annie ist bis heute eine ganz tolle feministische Performerin, mit der wir auch in Zukunft eigentlich wieder mal was machen sollten. Vielleicht machen wir dann mal was zusammen.
Ja, gerne. Sie war zuerst hier im alten Schmidt-Theater damals. Da haben wir Six Weeks gemacht. Und eine Woche hat Annie bestritten hier. Das war spektakulär und auch etwas anrüchig, aber es passte auf die Reeperbahn.
Ja. Inken, wie haben wir dich denn mit deinem privaten Kulturgeschmack einzuordnen hier zwischen den beiden? Ist es eher Tivoli oder ist es eher Kampnagel?
Fangfrage.
Wahrscheinlich sowohl als auch, aber tatsächlich bin ich häufiger auf Kampnagel tatsächlich bisher als hier.
Ja.
Und, also ich gehe tatsächlich auch ganz gerne ins Schauspielhaus oder ins Thalia oder auch im Ernst-Deutsch-Theater. Also ich finde, die Kulturlandschaft in Hamburg bietet wahnsinnig viel. Natürlich bin ich natürlich ein Opernfreak und gehe natürlich auch in die Opernhäuser der Stadt oder als Opernfreak fährt man ja auch manchmal ein bisschen weiter und guckt, was so in den anderen Städten los ist und ja, ich schaue schon so ein bisschen, wohin kann die Reise gehen.
Wie ist das für euch Herren, wenn man selber Kultur macht den ganzen Tag? Wie sieht's mit euren Kulturausflügen in andere Häuser aus? Wo treibt's euch hin?
Gelegentlich, muss ich sagen. Also eigentlich zu wenig und vice versa. Die Kolleginnen und Kollegen sind auch hier zu wenig zu Gast. Also ich würde mir mehr wünschen, aber wir haben ja alle zu tun. Also gute Gründe, nicht in andere Theater zu gehen, weil wir im eigenen Theater beschäftigt sind. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es eine interessante Entwicklung, auch mit der Staatsoper, mit dem neuen GMD heißt der, glaube ich, da, dem
Generalmusikdirektor.
Direktor, ja, der mit unserem musikalischen Direktor Martin Lingnau fürs nächste Jahr eine Kooperation plant, die auch hier stattfinden soll. Also
verrückt, dann bist du noch im Hochkulturhimmel jetzt angekommen.
Da war ich doch schon längst. Also ich bin also so what? Nein, ich habe ja das zweifelhafte Vergnügen gehabt, eine kleine Rolle mal in einer Opernproduktion zu spielen und konnte dadurch Einblicke in das Innere dieses Hauses werfen, die unvergessen sind. Die wollten mich unbedingt haben. Da habe ich gesagt, ja, okay, ich bin eine teure Nutte. Kostet, haben sie bezahlt und dann war gut. So. Aber das, glaube ich, ist ein sehr interessantes Thema. Ich wechsle nämlich ein bisschen mal. Und zwar die Struktur der Theater in Hamburg. Ich habe ja gesagt, dieses Sommertheaterfestival, im Übrigen ja in der Entwicklung fast vergleichbar mit dem Reeperbahn-Festival, was wir hier begehen, also mit vielen, vielen neuen Musikgruppen, inzwischen das größte seiner Art überhaupt in Europa. Mhm. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Struktur der Theater zementiert ist. unser geschätzter Kultursenator hat überhaupt gar keine Möglichkeit, finanziell in der Bezuschussung der Theaterbetriebe etwas zu bewegen, weil es ist auf Jahre hinaus alles festgezimmert und er hat einen Bewegungsspielraum, der bewegt sich bei, ja, weiß nicht, 2-3 Millionen vielleicht, die er nochmal anders verteilen könnte. Mhm. Und das ist das strukturelle Problem, was dahinter steht. Und deshalb die Frage jetzt an die beiden Kollegen hier am Tisch, was macht es eigentlich für einen Sinn, dass das Ernst-Deutsch-Theater, anspruchsvolles Privattheater in Hamburg, dass es en suite spielt, das heißt ein Stück einen Monat spielt und dass die Staatstheater Repertoire spielen, also jeden Tag eigentlich wechselndes Programm. Was macht das für einen Sinn? Ist das qualitativ hochwertiger, wenn ich jeden Tag ein anderes Programm spiele? Und welche Kosten sind damit verbunden? Denn wenn man sich die Bühnenaufbauten anguckt, im Schauspielhaus, im Thalia-Theater, dann ahnt man, wie viel Manpower es benötigt, dieses große Bühnenbild abzubauen und das nächste große aufzubauen, das von einem Tag auf den anderen. Und was das für Kosten verursacht. Ich kann nicht erkennen, dass es in irgendeiner Weise qualitativ einen Unterschied macht, ob man in Produktion en suite spielt oder ob man Repertoire-Theater spielt. Und das ist ein erheblicher Kostenfaktor in den Staatstheatern hier. Ich kann es noch einsehen bei der Oper. Also einen Opernsänger dazu zu verpflichten, 20 Mal hintereinander eine große Partie zu singen, das wird nicht funktionieren. Das kann er vielleicht 2-mal, das kann er vielleicht 3-mal machen, aber nicht 20 Mal hintereinander. Bei einer Schauspielproduktion sieht es anders aus. Da in der Tat, und das Ernst-Deutsch-Theater beispielsweise beweist es ja, wie andere Theater auch in Hamburg, ist es tatsächlich möglich, einen Monat lang ein Stück zu spielen.
So. Ich meine, jetzt müsste man eigentlich jemanden vom Schauspielhaus oder Thalia Theater, also Luxi müsste jetzt hier sitzen und die Frage beantworten.
Luxi.
Aber, der jetzt bald in Pension gehende, gerade vom Boykott betroffene Intendant vom Thalia Theater, der kann dazu eher was sagen, weil wir spielen ja auch eher en suite. Wir zeigen ein Stück 4-5 Mal hintereinander und dann ist es wieder weg, weil wir auch, selbst wenn wir selber produzieren, die Stücke eigentlich nie länger als eine Woche. Obwohl, stimmt gar nicht, jetzt hier auf St. Pauli. Conny, wir spielen jetzt auch St. Pauli natürlich hier mit Kampnagel. Wir kommen zu dir ganz gleich um die Ecke, weil wir hier in der Seilerstraße 3 Wochen lang mit einem queeren Wiener Volkstheater-Guerilla namens Nesterwall, das sind so 22 Leute, von denen sind die Hälfte ausgebildete Schauspielprofis und die anderen Hälfte sind so Leute wie Peter Kraus. Wer ist Peter Kraus? Fragt ihr jetzt. Peter Kraus ist der Vorsitzende oder der Chef der Wiener Grünen, der sich immer Urlaub nimmt. Carsten Broster, als ich ihm das erzählt habe, hat gesagt, das würde er auch machen, wenn er Politiker in Österreich wäre, aber der Peter Kraus nimmt sich immer Urlaub und spielt dann hier 3 Wochen Theater. Also das ist mal so ein Stück, was zum Beispiel 3 Wochen läuft, aber was so aufwendig ist, weil wir die komplette leerstehende Schule da in der Seilerstraße eben damit bespielen, dass das gar nicht anders ginge, nur für 3 Tage. Also es würde keinen Sinn machen, das für 3 Tage herzurichten. Aber ich finde diese Frage mit en suite, da ist natürlich was dran und die Theater denken auch viel darüber nach. Da kommen dann oft so Argumente, dass sie haben ja ein großes Ensemble und nicht das ganze Ensemble ist in jedem Stück drin. Dann müssten die Leute 2,5 Wochen was anderes machen. Am Ernst-Deutsch-Theater werden eher noch, glaube ich, mehr Gäste engagiert und so. Also das, oder ja, die haben ein kleines Ensemble, die dann eingesetzt werden in den Stücken. Das sind dann so Fragen, die da eine Rolle spielen. Aber ehrlich gesagt, alle Theater denken ja darüber nach, weil alle Theater müssen irgendwie gucken, wie sie mit diesen steigenden Kosten umgehen. Das ist ein Riesenproblem, was alle Theater in Hamburg gerade vor sich herschieben. Die Subventionen werden nicht in dem Maße erhöht, wie die Theater mit steigenden Kosten. Und zwar Produktionskosten, also Materialkosten sind teurer geworden, aber auch Tarifverträge gehen hoch und so weiter. Die meisten Theater verbrauchen gerade ihre Rücklagen, muss man sagen. Also haben noch Rücklagen aus den letzten Jahren, aber auch so ein Ort wie Kampnagel oder so hat eigentlich ein ungelöstes Problem, weil es ein Defizit gibt, was absehbar ist, wo niemand genau weiß, wie das aus eigenen Mitteln abgebaut werden kann. Jetzt kann man natürlich versuchen, dann noch mehr Fördergelder reinzuholen oder weniger zu spielen, zu sparen. Das machen die Theater aber auch alle. Es gibt schon längst einen Stellenstopp, zum Beispiel auf Kampnagel, da wird irgendwie wirklich jeder Euro gerade umgedreht, aber das ist ein bisschen eine ungewisse Zukunftsaussicht für viele Häuser gerade. Insofern sind solche Sachen, wie Conny sagt, natürlich irgendwie Thema überall. Wie können wir auch im Spielbetrieb Kosten sparen?
Hat es vielleicht mit zwei Aspekten zu tun, Conny? Ich versuche mir das mal herzuleiten. Zum einen sind die Stars auf der Bühne gleichzeitig häufig jetzt auch schon Fernseh- und Kinostars.
Richtig.
Das heißt, du kriegst sie nicht für 6 Wochen.
Richtig.
Und auf der anderen Seite sind die Staatsbühnen nicht auch ein ganz wichtiger Unterbau für Nachwuchs und weniger populäre Schauspielerinnen und Schauspieler, die einfach dadurch auch Erfahrungen haben, indem sie im Ensemble vielleicht nur die Einsatzpersonen spielen oder wie auch immer. Würde da nicht ein ganz wichtiger Unterbau wegbrechen? Ich weiß ja, worauf das hinausläuft, nämlich die vielen Millionen, die an Bezuschussungen irgendwie kommen.
Also bei der Vorstellung des Spielplans der letzten Spielzeit vom geschätzten Kollegen Luxi aus dem Thalia-Theater hat er gesagt, die Hälfte unseres Spielplans sind Komödien. Also sie spielen eine Komödie nach der anderen, ob sie das überhaupt können. Also sagen wir mal, Komödie ist nicht Tragödie und schwieriger zu realisieren als eine Tragödie, aber das werden wir ja sehen, ob sie es können oder nicht. Ist es Aufgabe, jetzt kommen wir auf das Inhaltliche zu sprechen, ist es denn Aufgabe der Staatstheater, der Komödie Winterhuder Fährhaus Konkurrenz zu machen? Ist es Aufgabe des Thalia-Theaters zu sagen, nee, wir machen jetzt Komödie und das machen wir besser als Winterhuder Fährhaus oder auch Schmidt oder Tivoli? Ich habe also gar keine Befürchtung, die können das, was wir machen, können die gar nicht, aber ja, du grinst jetzt, weil du findest es überheblich.
Nee. Ich stell mir gerade Oberaffengeil auf der Bühne des Schauspielhauses vor.
Es geht nicht.
Nee.
Und ich kann dir sagen, warum es nicht geht. Es geht deshalb nicht, weil wir Musical-Darstellerinnen und Darsteller haben, die erstens singen können, die zweitens tanzen können und die unterschiedlich, also manchmal nach meinem Empfinden zu wenig schauspielern können. So, das sind Fähigkeiten, die hat ein Ensemblemitglied des Deutschen Schauspielhauses nicht. Und wir haben ja ein prominentes Beispiel aus der Vergangenheit, das war Sekretärin. Sekretärin von Franz Wittenbrink, inszeniert, großer Erfolg in allen deutschen Stadt- und Staatstheatern, ist ja reihum gespielt worden. Dieses Stück lebte davon, dass eine Marion Martinsen nicht Mitglied des Ensembles des Deutschen Schauspielhauses, sondern mir wohlbekannte Kollegin aus alten Kampnagelzeiten noch, ja, dass sie eine hervorragende Sängerin ist. Also sie hatten 2, 3 wirklich gute Sängerinnen und im übrigen Ensemble des Deutschen Schauspielhauses, die Schauspielgesang gemacht haben, was funktioniert hat. Aber natürlich den Ansprüchen eines Musical-Theaters, wie es Tivoli und Schmidt sind, überhaupt nicht genügen. Ich kann dir auch sagen, eine Produktion wie Oberaffengeil würde mich total überfordern. Das, was sie da auf der Bühne machen, ist völlig also absurd, dass ich sagen würde, ich könnte da mitspielen, eine Rolle übernehmen oder so, weil das ist hochprofessionell, musikalisch, tänzerisch, hochprofessionell. Und das können andere Theater einfach nicht leisten. Punkt.
Achtung, Achtung. Werbung. Einfach immer am Start die HVV-Switch-App für euch, damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt-Share, ShareNow oder Miles-Auto mieten, ein Tier- oder Voi-E-Scooter oder ein Moja-Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Wenn wir über Nachwuchs und Ausbildung sprechen, Inken, wo bekommt ihr denn eure Leute her? Guckt ihr auch immer ein bisschen darauf, dass ihr ein bisschen Nachwuchsförderung macht, also dass sie Praxis bekommen, oder müsst ihr auch aus Popularitätsgründen eher auf Namen setzen?
Also auf Namen kann man in der Oper nur setzen, wenn man wahnsinnig viel Geld hat, weil Gigi Abartoli und Konsorten, das können wir überhaupt nicht bezahlen. Mhm. Wir haben aber uns sowieso der Nachwuchsförderung verschrieben, und das ist also auch Vereinszweck. Deswegen haben wir uns auch gegründet, um auch jungen KünstlerInnen eine Chance zu geben. Also man muss erstmal an der Hochschule Operngesang studiert haben, sonst schafft man das auch nicht bei uns, weil die Partien müssen ja auch gesungen werden, und wir fördern dann halt die jungen KünstlerInnen mit Fachpartien oder auch Partien, die es bisher gar nicht gibt, wo man einfach auch Erfahrungen sammeln kann bei uns auf der Bühne, aber jetzt nicht nur junge Leute. Bei der Fußballoper zum Beispiel haben wir auf 4 Personen zurückgegriffen, die wir schon im Ensemble hatten, auf die man sich verlassen kann, und dann 2 jüngere SängerInnen noch dazu gecastet, und das hat sehr gut funktioniert. Jetzt werden die also auch in einer weiteren Produktion bei uns eingesetzt, die beiden Jungen zum Beispiel, und so versuchen wir immer wieder Vorsingen zu machen und dann die jungen SängerInnen ja auch mit unseren Produktionen zu fördern. Und das ist ja bei uns ein bisschen besonders, dass wir sehr viel immersive Oper machen, also dass die Menschen, die zu uns kommen, wirklich mittendrin sitzen und die OpernsängerInnen direkt neben dir singen. Das ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Feld, also sowohl fürs Publikum, aber auch für die SängerInnen natürlich, die sich da umstellen müssen, dass man nicht auf einer Bühne steht, da ist dann noch ein Orchestergraben mehrere Meter lang und dann kommt erst das Publikum, sondern dass man lossingt und es sitzt jemand direkt neben einem.
Würdest du denn sagen, es gibt genug Nachwuchsförderung, also außer euch, kenne ich nur die Opera Stabile, wo junge Sängerinnen und Sänger auftreten können?
Also ich würde sagen, nein. Ich denke, dass es mehr Anreiz geben müsste. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass immer weniger junge Menschen sich überlegen, Operngesang zu studieren, weil es sehr lange braucht, das zu studieren, und es ist sehr anstrengend, da erstmal ins Studium zu kommen und es fertig zu machen, und dann ist auch immer fraglich, habe ich eine richtige Karriereaussicht oder habe ich das jetzt 6-7 Jahre studiert und ich schaff's nicht auf so das Next
Level.
Hält das
Stimmchen durch und so.
Genau, das sind ja alles auch körperliche Funktionen, und ja, wenn du einen kaputten Rücken hast, kannst du den Job zum Beispiel auch nicht machen. Also der Körper ist ja dein Instrument.
Ja, oder der Kiefer. Es gibt ja so Leute, die dann irgendwie eine Zahnoperation haben und danach nicht mehr singen konnten. Sehr berühmte Sängerin in Deutschland.
Ja, da gibt es vieles, aber ich finde es, wir haben schon gute Hochschulen in Deutschland auch, oder auch weltweit kommen die Leute ja auch her und singen dann, aber generell könnte man, finde ich, für diese Schnittstelle zwischen Hochschule und großem Opernhaus, da könnte man schon mehr machen.
Ich bin ja 10 Jahre mit einem Tenor verheiratet.
Stimmt,
gewesen.
Du bist doch mit einem Opern.
Ja, ja, der Mitglied des Chores der Hamburgischen Staatsoper ist. Und da gibt es 2 interessante Aspekte. Der erste interessante Aspekt ist, wer ist die bestverdienende Berufsgruppe in der Hamburgischen Staatsoper? Es ist das Philharmonische Orchester. Und als zweites kommt der Opernchor. Nun gibt es regelmäßig ein Vorsingen für die einzelnen Partien, also Tenor und Bariton und Bass bei den Männern. Ein Vorsingen, wo sich Opernsängerinnen, Sänger, Sängerinnen aus aller Welt bewerben können. Und das Erstaunliche oder auch nicht, oder Befremdliche, wie man immer es nehmen will, es ist in den Jahren, in denen ich das am Rande mitverfolgt habe, kein einziger deutscher Sänger verpflichtet worden. Kein einziger. Nur Japaner, außerhalb Deutschlands, sag ich mal. Also internationale Sängerinnen und Sänger. Und da gibt es nicht die Verpflichtung der Staatsoper zu sagen, ach so, fördern wir mal jetzt bitte die deutschen Sängerinnen und Sänger, die hier ausgebildet worden sind, sondern gibt ein Casting, ein Vorsingen und am Ende bleiben nur die Ausländerinnen und Ausländer über. Finde ich zumindest bemerkenswert.
Mhm. Ist das, musst du Inken eigentlich mal sagen, ist das so, dass die Qualität gesunken ist hier an den Ausbildungsstätten, dass weniger Nachwuchs aus...
Das kann ich so erstmal nicht sagen. Es kommen natürlich auch Menschen zum Studium hierher, die jetzt aus Südkorea kommen oder aus den USA und so weiter und studieren hier auch. Und ich glaube, also Opa ist sowieso ein sehr internationales Pflaster. Das bedingt sich irgendwie. Ich würde jetzt aber... Nee, noch nicht sagen, dass jetzt nur noch ausländische SängerInnen singen.
Aber ich fand ehrlich gesagt das auch immer so toll an der Oper, dass es so international ist, dass man wirklich so Leute aus der ganzen Welt und eben Nationalität keine Rolle spielt, dass da nicht gecastet wird nach wo kommt irgendjemand her, sondern ist so ein bisschen egal. Da kann dann auch der südkoreanische Bass einen alten Ritter spielen.
Ja, und ich finde das auch tatsächlich wichtig, dass auch in unseren Sehgewohnheiten, die wir ja durchs Fernsehen und so weiter auch anders geübt sind, wo ja Diversity noch relativ klein geschrieben wird, außer in manchen neueren Serien vielleicht. Das ist auf der Oper immer schon so gewesen. Und wenn jemand kommt und hat Schwierigkeiten damit, dass es eine asiatische Carmen ist, dann muss der sich auch mit sich selber mal auseinandersetzen, warum er damit Schwierigkeiten hat und ob das vielleicht irgendwie gestrig ist. Und von daher ist dieses blinde Besetzen eigentlich in der Oper schon lange Fakt. Aber klar sind es viele ausländische SängerInnen, aber ich finde das auch ganz schön. Also auch wir haben durchaus ein internationales Ensemble. Wenn ich da natürlich Stücke mache mit deutschem Text dazwischen, dann ist natürlich blöd. Dann muss ich das entweder sehr gut üben, aber ich glaube, da kommt man nie hin, als wenn du es mit Muttersprachlern machst natürlich.
Aber dafür gibt es ja Übertitel.
Wir übertiteln ja in Deutsch und in Englisch bei unseren Opern, dass auch Leute, die jetzt aus Dänemark hier nach Hamburg kommen und so weiter oder die in Hamburg wohnen und einen Migrationshintergrund haben, trotzdem irgendwie der Sache folgen
können. Ich will es mal fortsetzen. Wo landen die eigentlich, die deutschen Sängerinnen und Sänger? Sie landen an den Stadttheatern. Rostock beispielsweise hat ein Musiktheater-Ensemble, das besteht aus 6 Frauen und 6 Männern. Und das weiß ich deshalb, weil ich in Rostock eine Oper von Georg Kreisler inszeniert habe. Und da habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen zu tun gehabt. Was müssen die an diesen Theatern? Sie müssen Oper singen, sie müssen Operette singen und sie müssen Musical singen. Was ein Unding ist. Also ein Musicalsänger kann Operette singen. Ein Opernsänger kann auch Operette singen. Ein Opernsänger kann, mit Ausnahme von Phantom der Oper, was er singen kann, ein Opernsänger kann nicht Musical singen. Er hat es nicht studiert. Das ist eine andere Form des Gesangs. Die Kolleginnen und Kollegen, die dort beschäftigt sind, müssen alles singen. Und sie müssen auch deshalb alles singen, weil der Gästeetat dieser Theater so zusammengestrichen worden ist, dass sie gar keine qualifizierten Gäste für ein Musical oder eine Operette verpflichten können. Das heißt, die müssen alles besetzen aus ihren Reihen quasi mit dem entsprechenden Ergebnis dann. Und ich habe eine West Side Story gesehen, die nur deshalb erträglich war, weil ein Kollege hier aus dem Haus und eine Kollegin aus dem Haus als Gäste dort verpflichtet gewesen sind und das Ganze den ganzen Abend getragen haben. Nicht verwunderlich für mich, aber so ist es halt. Und was Rostock hat, das hat Schwerin genauso.
Oh, da war ich gerade und habe Florentina Holzingers neues Stück angeguckt. Ihre Oper, das war natürlich... Ja.
Da wehren die sich mit Zehen und Klauen dagegen, dass irgendwas zusammengelegt wird, ja, was sinnvoll wäre, dass sie ein Ensemble haben, was Musicals bedienen kann oder eins, was Oper bedienen kann. Aber das geht nicht in beiden Städten, sondern es geht nur zusammen. In Rostock, Schwerin, völlig unmöglich. Die sind spinnefeind miteinander und da kannst du überhaupt keine sachliche, inhaltliche Diskussion darüber führen.
Kommen wir mal vom Nachwuchs auf der Bühne zum Nachwuchs im Publikum. Inken, wie begeistert man denn vermeintlich junge Menschen für Oper. Ich sage auch vermeintlich, weil Corny beispielsweise holt dann die 80er, 90er Jahre Generation, die dann auch über 40, 50 ist, ran. Und das ist dann auch ein bisschen junge Leute im Publikum haben, ganz böse gesagt. Aber wie ist es bei dir mit der Oper?
Ja, Oper hat ja vielleicht ist ein bisschen schwerer, weil häufig Menschen denken, Oper ja Hochkultur, das lässt keinen interessanten Abend vermuten. Es dauert ja auch immer so wahnsinnig lang. Da haben wir schon angesetzt, dass wir zuerst mal gesagt haben, alles bei uns dauert 90 Minuten. Wir holen das alles ins Heute, dass man sich mit den handelnden Figuren identifizieren kann. Wir kürzen aber nicht nur das Stück, sondern wir puzzeln das völlig auseinander und setzen es neu zusammen. Vieles findet ja direkt neben den Menschen auch statt. Das heißt, ich erlebe die Oper ganz unmittelbar mit einem heutigen Handlungsstrang, der auch heute so passieren kann. Also ich bekomme jetzt nicht irgendeine Geschichte von Anno dazumal präsentiert, sondern etwas, was heute sein kann. Und die Oper bringt ja ganz andere Emotionen, auch im Publikum zum Klingen, sage ich, die man sonst nicht erfährt, also wenn man Netflix benutzt zum Beispiel. Und dennoch ist es natürlich unsere Challenge, an die Leute erstmal ranzukommen und denen zu sagen, es gibt hier ein super schönes Haus direkt an der Elbe, wir machen immersive Oper, du bist willkommen, egal mit welcher Kleidung du kommst, du bist willkommen, egal mit welchem Hintergrund du kommst, ob du Kulturahnung hast oder überhaupt nicht theateraffin bist bisher. Und das muss man erstmal kommuniziert bekommen, dass die sich auch trauen, mitzukommen. Ganz häufig bringen Menschen andere Menschen mit zu uns. Das ist, glaube ich, die hauptsächliche Sache, dass es sich immer herumspricht. Und die dann mitgebracht werden und gar nicht so richtig wissen, was sie erwartet, gehen meistens wirklich super begeistert raus und kommen dann auch wieder. Mhm. Wir haben nun nicht den Etat, dass ich flächendeckend Hamburg plakatieren kann, so sagen, ist super toll im Opernluft, kommt mal alle vorbei. So muss es sich langsam herumsprechen, aber das tut es auch und ja, steht da Tropfen, hüllt den Stein, würde ich sagen. Wir machen einfach gute Sachen weiter und dass man auch einfach kommen kann, ob man das Stück kennt. Man braucht nicht im Opernführer rumlesen, dann versteht man es vielleicht sowieso nicht und ist eher abgeturnt wegen der komischen Handlungsstränge. Also einfach kommen und gucken, ob es was für einen ist. So ist
Also ich finde ja deinen Idealismus super und finde, du musst unbedingt da weitermachen, weil das ist ja, das ist schon beeindruckend und auch toll zu hören. Bei mir war es damals so, als ich diese 4 Jahre in der Staatsoper als Dramaturg war, dass wir eine sehr ernüchternde Erfahrung gemacht haben, weil es gab dann immer einen Monat, wo es günstige Tickets für junge Leute unter 30 gab. Das wurde von einem Energiezulieferer bezahlt und man hat dann immer so einen Monat genommen, wo so ein bisschen unterschiedliches Programm war, also Zauberflöte mit drin, aber auch eine neue Musik, Theater, Oper, Arbeit, also ein bisschen gemischtes Programm und so. Und die Leute unter 30 waren in ihrem Kaufverhalten viel konservativer als die älteren Leute. Die wollten alle eigentlich nur Zauberflöte oder irgendwas aus dem Kanon der 10 Werke, die überall die Spielpläne auf der ganzen Welt der Opernhäuser ausmachen. Es sind 10 bis 20 Werke, mehr sind es gar nicht. Es ist eigentlich so wie Musicals. Auf der ganzen Welt hast du König der Löwen irgendwie als Top-Musical und so. In der Oper ist es ganz genauso. Wenn du anguckst, es sind überall die Leute, und das wird ein bisschen aufgemischt und so. Aber das heißt, die Erfahrung, die die jungen Leute unter 30 gesucht haben in der Oper, war eher die einer musealen Erfahrung. Das heißt, die sind eigentlich nur noch in die Oper als Museum gekommen. Die hatten gar kein Interesse mehr daran oder haben gar keine Erwartung an die Oper gehabt als zeitgenössisches Medium, dass die was denen von über heute erzählen könnte. Nee, wenn die schon in die Oper gehen, dann bitte Zauberflöte oder sowas. Und das war, ich meine, das war vor 20 Jahren oder so. Gell? Aber du siehst es natürlich auch an den Spielplänen heute.
Aber ich kann das schon nachvollziehen. Das ist aber natürlich auch eine Sache, wenn ich mich nicht auskenne, dann möchte ich es vielleicht erstmal so sehen, wie es eigentlich vielleicht mal vermeintlich gemeint war. Aber ich finde, man kann diese Werke heute auch nicht mehr einfach so auf die Bühne stellen. Also es einfach nur aufzuführen, finde ich generell für Theater zu wenig. Und man muss es auch mal gucken, La Traviata wurde damals komponiert, da hatten wir noch einen Kaiser. Also da sind auch einfach Rollen, Frauenbilder drin und so weiter. Das kann man heute nicht mehr auf die Bühne bringen. Also ich kann mir sowas wirklich nicht mehr angucken oder so ein Faust, wo das Gretchen dafür da in den Kerker muss, dafür, dass sie unverheiratet schwanger geworden ist und so. Also sowas kannst du heute nicht mehr zeigen. Also, und da muss man die Menschen, glaube ich, irgendwie anders mitnehmen. Also auf jeden Fall haben wir uns auf den Weg gemacht, das auszuprobieren, und wir packen die Oper ja auch an. Also bei uns geht keine Zauberflöte mit diesem rassistischen oder frauenfeindlichen Text über die Bühne. Das bearbeiten wir.
Ja, das macht ihr natürlich, aber die Entwicklung der anderen Opernhäuser ist ja eher eine andere. Die ist ja eigentlich so eine zunehmende Musealisierung, dass man sagt, wir konzentrieren uns immer stärker auf diesen Kern dieser Arbeiten und bewahren sozusagen diese Stücke und tasten sie auch nicht an und führen die nochmal so auf, wie sie halt damals waren, und lassen irgendeinen Regisseur drüber gehen, der dann so ein bisschen das, was du jetzt gerade beschrieben hast,
ja,
nochmal
liebevoll modernisiert.
Ja, aber das passiert ja gerade. Und ich meine, im Theater gibt es die gleiche Diskussion. Das ist auch die Frage, warum wir immer noch einen Kanon haben, der hauptsächlich aus Stücken besteht, wo Frauen entweder als Vamp auftauchen oder als mit gebrochenem Herzen, weil sie mit der Hauptfigur ein Problem, ein Liebesproblem haben.
Ja, ich finde aber, das geht nicht. Und ich finde, dass die Staatstheater, ich meine, da sitzen 8 Dramaturgen und gucken sich ein Stück an über den ganzen Produktionszeitraum. Die müssen da wirklich ran.
Wie lange muss man diese Stücke noch spielen und wie lange interessieren sich die Leute noch dafür? Außer vielleicht aus historischen Interesse.
Ich möchte eine Frage einwerfen, die, glaube ich, ursächlich auch damit zu tun hat, mit den Phänomenen, die die beiden Kollegen eben beschrieben haben. Nämlich, ich glaube, und das ist nicht nur eine Vermutung, sondern auch Erfahrung, dass die Regisseure an den großen Häusern, ich sag mal banal, einen Scheißdreck interessiert, was das Publikum denkt oder nicht. Es geht darum, dass der Regisseur sich selber mit einem Werk, mein Hamlet ist aber ganz anders, ganz neu, was ich mache, sich eigentlich selber verwirklicht und gar nicht so sehr ein Interesse daran hat, was denken die Menschen, die sich das angucken. Und dazu gehört auch für mich eine fast schon Mafia-ähnliche Struktur von Feuilletonisten, die genau das dann irgendwie auseinanderpflücken. Also ich kann ein Stück mehr angucken.
Aber Conny, die sind auch alle am Arsch, die Feuilletonisten.
Ja, natürlich.
Die sind alle am Arsch. Ja klar, die kriegen kein Geld mehr. Die sind alle, die ganzen Freien werden nicht mehr pauschal bezahlt, sondern
aber
kriegen
weißt
nur noch...
Ich kann ein Stück sehen und lese anschließend die Kritik im Abendblatt und sage, was hat denn der gesehen? Ja, mein Lebtag nicht gesehen habe da. Und ich komme zurück auf das, was du gesagt hast mit dem Opernführer. Ich muss den Opernführer nicht so. Ich glaube, viele Regisseure unterstellen einfach ihrem Publikum, hast du das Reklamheft gelesen oder nicht? Wenn nicht, dann hast du ein Problem, weil du verstehst es nicht, was da abläuft. Und deshalb finde ich es wunderbar, wenn du sagst, also wir übersetzen Stücke in die heutige Zeit und wir nehmen Stellen aus den Stücken raus, wo wir sagen, das ist frauenfeindlich, das wollen wir nicht. Also wir könnten es, aber wir wollen es. Wir wollen es definitiv nicht. Ja? Und ich glaube, das ist ein Impetus, der vielen großen staatlichen Bühnen völlig abgeht. Und ich komme noch auf ein anderes Thema. Das Thema, erreichen wir eigentlich die jungen Menschen mit dem, was wir machen. Und da muss ja, also was uns anbetrifft hier, und wir machen ja nun Unterhaltungstheater, das ist schon ein bisschen anders als Oper, das ist anders als ein Staatstheater, das ist auch anders als Kammnagel. Wir machen Unterhaltungstheater.
Aber wir ergänzen uns gut.
Ich sage nichts gegen euch. Ich sage nur, wir machen das. Wir stehen ja auch dazu, dass wir es machen. Und tatsächlich ist es so, mit unserem Theater erreichen wir die Menschen, ich sag mal, zwischen 10 und 25 nicht. Das ist der geringste Teil des Publikums, ist in dieser Altersgruppe. Bei uns geht 25, 30 geht es eigentlich los. Und es gibt ein zweites erstaunliches Phänomen, nämlich wir machen unglaublich erfolgreich Kindertheater in Hamburg. Ich kenne kein Theater, was erfolgreicher Kindertheater macht. Vor 20 Jahren, wenn du gesagt hast, Kindertheater auf St. Pauli, da hätten alle gesagt, seid ihr völlig beknackt. Da kann er so. Wenn wir jetzt heute, was wir heute machen, ein Stück wie die Weihnachtsbäckerei mit der Musik von Rolf Zukowski, ist im Juli für 52 Vorstellungen im November und Dezember zu über 70% verkauft. Du kriegst heute schon keine Karte mehr für ein Wochenende für die Weihnachtsbäckerei, weil es alles ausverkauft ist.
Aber das ist so schlimm, dieses, du musst nur dieses Wort Weihnachtsbäckerei sagen und es triggert sofort dieses Lied irgendwie. Man kriegt das nie weg. Wenn ihr das weiterspielt, Conny, ich krieg das nie raus. Ich höre das dann immer sofort. Ja, ich bin ja musikalisch, ich habe musikalische Antennen. Bei mir triggert das sofort.
Ja, das ist sehr schön, dass du bist nicht der
Einzige. Das heißt, du holst dir dein junges Publikum bei den ganz Jungen. Andras, wie ist das bei dir? Du schreibst ins Programm einfach nur Hip-Hop und die Tänzerinnen und Tänzer kommen aus New York und London und dann läuft ja auch alles, oder?
Bei uns ist es tatsächlich ein bisschen besonders, dass wir werden auch immer mal wieder gefragt, wie man das eigentlich macht, dass man so ein breites Publikum bekommt, weil das ist, ich habe es ja gerade gesagt, wir eröffnen mit einer jetzt gerade 84 oder eröffnet mit einer gerade 84-jährig gewordenen Choreografin Lucinda Childs, die Tanzgeschichte in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts schon geschrieben hat, in der Judson Dance Church, wo die eigentlich mit Von Rainer und so, Trisha Brown, verschiedenen Leuten den Postmodern Dance gegründet hat. Und die ist 84 und die spricht mit Philip Glass, ist glaube ich 85, der das Stück geschrieben hat. Also, das ist eine, ich würde mal sagen, ein bisschen ältere Generation, die sich damit auch angesprochen wird. Aber das ist trotzdem natürlich auch was für junge Leute, weil Lucinda Childs total prägend ist. Die hat auch für La Horde, für die junge Truppe, die das Ballet Marseille leitet, eine Arbeit gemacht. Also, die ist total anschlussfähig auch an eine jüngere Generation. Und das ist aber flankiert mit sehr viel auch Clubgeschichten von Leuten, die vielleicht eher so Anfang, Mitte 20 sind. Und wir haben zum Beispiel bei den Clubsachen jetzt viel mit Kollektiven gearbeitet, also Leute, die bestehende Partyformate weltweit machen und dann ihre Community eigentlich dafür akzeptieren und auch für die Qualität des Line-Ups buchen. Da haben wir eine junge DJ aus Hamburg, Jada, die das Programm mitgemacht hat und die nochmal in ganz andere Kanäle reingemacht hat. Aber das kann ich auch nicht machen, indem ich jetzt sage, ich hole mal die jungen Leute oder setze da irgendwas ins Programm, dann kommen die schon. Du musst schon auch irgendwie mit der Community arbeiten oder die einbinden oder so, sonst funktioniert das nicht. Aber wir machen halt beides und so. Und dadurch ist das Publikum dann aber extrem gemischt und divers. Und das ist aber ehrlich gesagt auch das, was ich an diesem Festival selber so genieße, dass da halt die älteren Bürger sich genauso wohl oder aufgehoben fühlen wie eine junge, queere, aktivistische Szene, für die es halt auch Programm gibt. Und das geht halt. Du kannst schon ein breites Programm machen, was aber nicht total willkürlich daherkommt, sondern was dann doch irgendwie immer wieder so zusammenkommt und ich finde auch kuratorisch sehr eine Gesamtarchitektur gibt.
Und ich will dich ergänzen und sagen, du kannst das machen, wenn du staatlich subventioniert wirst.
Absolut, klar.
So, ganz klar. Also die Grenze ist natürlich auch bei uns, und ich muss ganz offen sagen, die Grenze sind die Eintrittspreise. Also völlig klar. Ein 20-Jähriger wird nicht 60 Euro für einen Abend hier im Schmidt-Theater zahlen. Und damit sitzt er noch nicht mal auf dem besten Platz. Ja, also
und ein Astra ist da auch noch nicht drin. Hä? Und ein Astra ist da auch noch nicht drin. Nee, sondern
aber das ist preiswert. Also das Astra ist preiswert, daran scheitert es nicht. Aber natürlich scheitert es an den Eintrittspreisen. Wir sind ein unsubventioniertes Theater. Wir müssen gucken, wo kriegen wir eigentlich das Geld her, was wir für den Betrieb benötigen. Wir haben 250 Menschen, die hier arbeiten bei uns. Und das heißt in der Praxis natürlich, das Publikum ist zwischen, sag ich mal, 30, 35 und 70, 75. Und das sind die Menschen, die sich das leisten können.
Mhm. Ja.
Und deshalb sind wir im Grunde genommen, wenn du so willst, also wir stehen eigentlich zwischen den Privattheatern auf der einen Seite, staatliche Bühnen auch, und den großen Musicals. Also ein Musical bei uns, wie die heiße Ecke, läuft seit 21 Jahren hier. Erfolgreichstes deutsches Musical, aber hat in der Spitze Eintrittspreise am Wochenende in der ersten Preiskategorie ein bisschen über 100 Euro. Aber
und Conny, machst du das denn so wie Uli Waller dann zum Beispiel auch, der sich ja immer Sachen auch leistet, indem er dann woanders Geld verdient, im Hansa-Theater das Varieté macht oder das Udo Lindenberg-Musical inszeniert und dann aber wieder Sachen macht, die, wo er weiß, damit verdient er kein Geld, weil du hast ja auch so ein kleines Imperium hier aus verschiedenen Läden und Clubs. Guckst du, dass dir Sachen immer wieder leistest, weil du weißt, da drüben läuft es gerade gut an der Bar?
Wir leisten uns das kleine Schmidtchen mit 200 Plätzen. Das ist wirtschaftlich, wenn es gut läuft, ein Plus-Minus-Null-Geschäft, aber meist ein Zuschussgeschäft. Das leisten wir uns ja. Aber in den anderen Häusern, also Schmidt und Tivoli, da verdienen wir das Geld, was wir benötigen. Ja.
Und in dem Clubhaus bist du doch auch.
Ja, das sind ja nur Privatgeschichten, die nebenbei laufen. Ja, wir machen auch.
Die haben in einem Kulturgespräch nichts zu suchen.
Nein, das ist doch auch Kultur, was sie
machen. Nein, aber wir machen natürlich, was wir auch machen, da kommen auch junge Menschen hin. Ja, wir machen Tanzveranstaltungen wie Pink Ink zum Beispiel, eine schwule eingeführte Tanzveranstaltung, die im Tivoli dann stattfindet, nächtens. Und da sind die meisten, die da hinkommen, die waren noch nicht mal geboren, als wir das Tivoli aufgemacht haben. Ja, also das ist eine sehr junge Generation, die da hinkommt. Und ich gehe da und trinke einen Gin Tonic und hau wieder ab. Ja.
Inken, Conny sagt, er würde sich wünschen, dass die Hamburger Kulturpolitik ein bisschen flexibler sein könnte bei der Förderung. Was würdest du dir denn von Hamburg, egal ob jetzt Stadtgesellschaft, / Publikum oder aber auch Politik wünschen?
Oh, das ist schwierig so, finde ich, in Worte zu fassen. Also selbstverständlich würde es uns wahnsinnig viel besser gehen, wenn wir natürlich eine deutliche Erhöhung unserer Subventionen bekommen würden. Ich sag mal, ich könnte mehr gute Dinge machen, wenn ich mehr Geld zur Verfügung hätte. Wenn man Produktionen macht, die extern noch eine Förderung erhalten, merkt man das deutlich in der Qualität. Ich kann bei der Ausstattung einfach ein bisschen mehr hinlangen, kann auch ein paar mehr Menschen beschäftigen. Also es steht und fällt einfach alles mit dem Geld, muss man sagen, und mit der Oper. Du holst einfach das Geld nicht rein und Oper ist teuer. Du brauchst nicht nur die OpernsängerInnen, sondern du brauchst auch noch das Orchester oder Orchesterchen bei uns und natürlich auch die ganzen Leute, Vorderhaus und. Also es ist schon eine teure Geschichte und bei uns natürlich auch mit der Elblage sind die Räume natürlich auch nicht ganz billig zu haben. Ja, und das würde ich mir eigentlich wünschen oder auch, dass man für die Kultur solche Sachen wie zum Beispiel der Hamburger Kultursommer, der in der Corona-Zeit mal etabliert worden ist, wenn es sowas häufiger gäbe, dass man sowas noch mitmachen könnte oder. Also Ideen habe ich viele, sage ich mal, und häufig bräuchte man einfach noch ein bisschen Geld oder die Stadt könnte vielleicht doch noch mehr machen in Richtung Werbung und ein bisschen mehr mit dem Pfund wuchern, dass wir so viele tolle, unterschiedliche Theater in der Stadt haben, dass das einfach auch nicht nur mit der Hamburger Theaternacht, sondern eben drumherum auch noch mehr publik gemacht wird und dass die Menschen auch wieder, glaube ich, mehr Lust bekommen, ins Theater zu gehen. Sie sind zwar nach Corona jetzt irgendwie auch wieder da, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es etwas verhaltener ist und dass es einfach mehr wieder zum Kanon dazugehört, was man so in seiner Freizeit macht, dass man nicht nur ins Restaurant geht, sondern häufiger auch in die Theater geht und dann nicht vielleicht in jedes Theater nur einmal in seinem Leben, sondern schon auch mehrfach.
Ich würde eines noch dazu beitragen, also natürlich, es kommt ja in allen Bereichen immer der Ruf nach dem Staat und der staatlichen Förderung. Das ist ja nicht nur Theater, das kannst du ja jeden Bereich nehmen, ob das Sportplätze sind, ob das Pflegeeinrichtungen, was weiß ich, alles möglich. Und Hamburg wiederum ist Hauptstadt der Stiftungen. Es gibt so viele Stiftungen in Hamburg wie nirgends anders.
Das sagt man immer so, aber so richtig viel kriege ich davon nicht mit, weil ich den Eindruck habe, dass sehr viele einfach nur so Steuersparmodelle sind, oder?
Hamburg ist Hauptstadt der Stiftung und dort ist natürlich eine Menge Geld auch. Bedauerlicherweise, und das wäre sicherlich ein Anstoß, der auch vom Kultursenat, auch vom Senat überhaupt gemacht werden könnte, wäre, fördert doch bitte mit euren Mitteln und Möglichkeiten die kulturellen Einrichtungen der Stadt und gerade die, die innovativ die Nachwuchs fördern, die kleineren, die leicht hinüberfallen. Und weil du St. Pauli Theater erwähnt hast, ist eines der wenigen Theater in Hamburg, wird von der Hapag-Lloyd-Stiftung unterstützt. Ich glaube, da ist eine Menge möglich. Und das sage ich, weil ich selber eine Stiftung habe.
Wen unterstützt du mit der Stiftung?
Ich habe eine Stiftung für Kunst und Kultur und im Moment im Wesentlichen sind zwei Dinge. Das Spielbudenfestival, also Festival der internationalen Straßenkunst, das findet auf dem Spielbudenplatz statt. Wir dürfen keinen Eintritt nehmen, also kostet das. Ist das eine große Projekt und das andere sind Stipendien, die ich an Schülerinnen und Schüler der Stage School, also der Musical Schule, vergebe, immer ein, zwei pro Jahr.
So. Andrasch, du bist wunschlos glücklich. Du kannst, dir gehört jetzt das letzte Wort, die letzten Sätze, falls Corny nicht dazwischen funkt. Was würdest du dir denn wünschen? Vom Publikum oder von der Politik?
Ach, ich finde auch, ich bin eher so ein Optimist und bin auch wirklich ganz positiv gestimmt, was die Zukunft bei allen Problemen und Kostensteigerungen so anbetrifft, weil ich glaube schon, dass wir hier auf einem guten Weg sind und dass wir in Hamburg eine gute Zukunftsaussicht haben. Die Elbphilharmonie hat, muss man sagen, eine ganze Menge gebracht, einfach auch an Aufmerksamkeit für Kultur in die Stadt, ein bisschen weg auch von den Musicals vielleicht und hin zu einer breiteren Kultur. Ich finde, dass wir mit dem Sommerfestival eigentlich gut dastehen und auch zeigen, dass auch Leute wegen experimentelleren Sachen nach Hamburg kommen. Und ich finde eigentlich die Idee ganz charmant, dass man nach Hamburg kommt und eben, so wie Corny das, glaube ich, vorhin mal gesagt hat, eher die Stadt als was präsentiert, was halt ein sehr breites Angebot hat und was eine Kulturstadt ist. Weil das war es früher nicht so. Es war ganz lange so, dass man gesagt hat, Hamburg ist so eine Shoppingstadt und hat dann die Stadt beworben mit den gleichen Läden, die du in jeder Großstadt findest. Und dass sich jetzt plötzlich so ein Bild als Hamburg als von der Kulturstadt durchsetzt und das eigentlich so ein Markenkern ist, Reeperbahn Festival genauso, übrigens auch ein hoch subventioniertes Festival. Gell? Also die Grenzen sind da auch fließend, was subventioniert ist und was nicht, aber ich finde, das ist für mich irgendwie so was, wo ich mich als Teil von dem sehe mit Kampnagel, was dankenswerterweise von Corny ermöglicht wurde in 80er Jahren, die da sehr dumm gekämpft haben, aber da sehe ich mich Teil von, da gehört dann auch das Opernloft dazu und so, aber ich finde, wenn wir das hinkriegen, dass Leute nach Hamburg kommen, weil sie wissen, sie kommen eben in eine Kulturstadt, dann haben wir, finde ich, schon viel erreicht zusammen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben eine Stunde lang ganz wunderbar über Hamburgs Bühnen gesprochen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure guten Gedanken, Ideen und vor allen Dingen für euer Engagement, liebe Inken vom Opernloft. Da gehen wir jetzt alle hin. Andrasch, ja, wir gehen heute alle noch zu deinem Sommerfestival und wir müssen die Bühne räumen, denn heute Abend wird hier wieder Oberaffengeil aufgeführt. Lieber Corny, herzlichen Dank auch für die Co-Moderation von deiner Seite, für neue Themen, die du aufgebracht hast, für die Gastfreundschaft und für dein Engagement sowohl bei Kampnagel am Anfang als auch jetzt in deinem kleinen Schmidt-Imperium. Herzlichen Dank und ich sage Ahoi.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Ahoi. Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.